Ja, das ist er aber.
Und ich meine, dass man da einfach verborgene Weltdimensionen bei uns benutzt.
Ja, Gott,
im Grunde genommen ist das doch eigentlich völlig belanglos, ob man die unschärfe Relation durch immanente Freiheitsgrade versteht oder durch verborgene Weltdimensionen.
Ja.
Das ist doch völlig gleichgültig. Eben doch eine Frage, was bietet sich hier an? Mit den Freiheitsgraden kommt man halt keinen Schritt weiter. Dann habe ich eben ein Faktum, ich muss hinnehmen, dass kanonisch konjugierte Größen niemals gleichzeitig beliebig messbar sind. Okay. Aber damit kommt man schlechten Endes keinen Schritt auf die Dauer weiter. Man kann mit welchen nützlichen Sachen mitmachen, aber den Hintergrund begreift man nicht, indem man annimmt, dass jedem Atom ein eigener freier Wille zugeordnet wird.
Ja, ja.
Damit man die unschärfe Relation versteht. Und dann andererseits, naja, er vermutet halt in allem, was irgendwie gegen den Materialismus geht, weil das ist irgendwie für ihn dann anrüchig.
Ja,
das kann aber, wie gesagt, nur auf die Erziehung zurückgehen oder auf irgendetwas, denn im Grunde genommen hat er sich verstanden, dass hier diese Konzeption verborgener Dimension sich aus mathematischen zwingenden Notwendigkeiten nennt.
Deine Pille.
Das hat er nicht verstanden. Denn
auch die Biologen doch auch meistens nicht, Burkhard.
Naja, nee.
Ja, hätte man sowas sich einfach ersponnen, um zum Beispiel die Bibel zu rechtfertigen. Oder so wäre es was anderes. Hätte man sich das aus den Fingern gesogen. Oder, ich meine, das könnte man eher noch sagen, wenn einer einfach mal die Geometrie in sechs Dimensionen versucht, um zu probieren, wo das eigentlich hinführt. Nicht? Also das wäre ein wenig begründet, aber...
Naja, zuerst hat er ja nicht begriffen, dass in diesem Buch ja eine Basis auf reiner physikalischer Grundlage steht. Das ganze Elementarteilchen-Schema, das läuft
ja, das kann
mit dem Wertevorrat in X5
kann
und X6.
Ja,
naja, also es ist ja angedeutet tun, worden. Nein, es ist angedeutet worden im postmodalen Zustand.
Aber er weiß nicht, dass das alles existiert. Er denkt, das wäre wie bei von Weizsäcker vorgegebenen Konjunktiven ausgedrückt, was man sollte und machen müsste und eventuell könnte und nicht könnte. Der weiß doch nicht, dass das alles in Wahrheit gemacht wird.
Naja, gesagt habe ich es ihm ja schon. Na gut, das glaubt er natürlich.
Das hat er wohl nicht geglaubt.
Ja, gut, ja. Naja, nun ging es also darum, ihm, ich sagte was, also irgendwie müsste man doch sowieso, ja, ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, spüren, weil er ja dauert immer das Gefühl anführt, oder jedenfalls, es scheint offensichtlich zu sein, so ähnlich hatte ich das gebracht, dass es nicht ausreicht, in R4
psychische Vorgänge. Da hätte man vielleicht so mehr sagen müssen. Dann sagt, es scheint nicht auszureichen.
Ja, ja.
Da würde ich an seiner Stelle auch sagen, nee Freunde, also so bitte nicht.
Ja, ja.
Das hätte ich an seiner Stelle auch gemacht, denn...
Ja, und dann habe ich ihm also die Beispiele gebracht und die darauf hinweisen. Dann kam das also diesen einen Artikel vom Eccles, den wir ja auch mal zusammen gelesen hatten. Und da ist also diesem Ganzen ist ja vorausgegangen schon ein Brief, wo er den Eccles so eigentlich als einen alten Trottel bezeichnet hatte. Das nicht besser weiß.
Das, das war ja gar nicht so. Es war alles begründet. Wenn der beschreibt, dann begründet.
Nein, das war nicht begründet. Das
du schreibst auch was, was nicht begründet ist, was du einfach voraussetzt.
Ja, aber es hat doch keinen Zweck, in die Diskussion einzugehen, wo es ja um ganz andere Dinge geht, als hier bloß noch um die Grundlagen in Biologie und Chemie. Das ist ja was ganz anderes.
Hat schon jedenfalls höflich muss man wenigstens sein. Kannst
ja,
ich
bin schon
sagen,
höflich.
Nee, du bist nicht höflich. Du, also wirklich.
Und dass ich darauf nicht geantwortet habe. Auch wissen Sie, also...
Was soll man denn machen?
Das muss man, aber man muss wenigstens schreiben, dass man
immer wieder, seitenlange
Geschichten.
Und jedes Mal muss man nur wieder antworten.
Ja.
Das ist da eigentlich dann ziemlich frustrierend, wenn man dann
los ist und
die Einstellung aneinander vorbei
hat. Reiß ihn doch auf die... Mach ihn doch.
Also, wenn ich das vergleiche mit dem, was Sie höchstwahrscheinlich dort gesagt haben.
Wie andere, die hat diese spontane Zustände gehabt, das ist
nicht vorbeireden, aus ideologischen Gründen.
Das weiß ich auch.
Denn hier ist tatsächlich, ich habe das Gefühl, hier ist irgendeine ideologische Überzeugung angeschlagen worden. Mhm. Nicht? Und dann reagieren Menschen nämlich so. Dann, das finde ich, habe ich schon mal erlebt. Und zwar, ich weiß doch, das, wo war das, war in Augsburg. Mhm. Da sprach mich ein junger Mann an. Und sagte, ja, Sie haben da eine andere Weltanschauung als ich. Also ich bin reiner Darwinist und Materialist und Marxist. Mhm. Nicht? Und das ist ein ganz junges Kerlchen. Ich sagte ihm daraufhin, ja gut, ich verstehe bloß eins, Sie können Sie ja machen. Aber mir ist das ja egal. Ja? Mhm. Ich verstehe bloß nicht, wieso Sie sind doch so jung, weshalb legen Sie sich eigentlich schon so fest? Mhm. Und lassen sich ideologisch von vornherein so festlegen und Scheuklappen aufsetzen. Ich habe mit ihm dann gesprochen. Und das war ja, auch immer ein ständiges Vorbeireden. Er wollte irgendetwas wissen, man erklärt es, ja. Und dann kam er immer mit den, wenn das nicht reinpasste in das Denkmuster, mit den seltsamsten Geschichten, zum Beispiel, ich meine, den paläontologischen Befund, dass die Zeitverläufe der Änderungsgeschwindigkeiten Art am Anfang und Ende eindeutig nicht in der Sinne. Ja, da kommt dann tatsächlich so ein Argument, naja, dann hat eben die Sonne anders gestrahlt und andere Mutationsraten oder so. Nicht? Ich meine, das ist doch alles sehr hart fadenscheinig. Und immer, es gab dann immer irgendwie solche Geschichten, man hat den Eindruck, der ging gar nicht mit. Ja? Er wollte eben bloß die Ideologie verteidigen.
Ja, aber da muss man doch die darauf aufmerksam machen.
Naja, er hat uns dann auch mal geschrieben, dass man gefunden hat, dass eineiige Zwillinge, auch wenn sie getrennt gewohnt hatten, Gleiches erlebt haben. Und dann meinte er, na, ein einziges Hirn, siehst du? Ein einziges Hirn und erlebt dann tatsächlich auch dasselbe, das Schicksal.
Das ist aber natürlich,
dass wir beachten, also das aber ganz anders aus. Mhm. Zugegeben, das kann dann und wann vorkommen. Mhm. Aber
ja, und das war für ihn also doch ein Erweckungserlebnis, dass er das, glaube ich, 4 oder 5 Mal immer angemerkt hat bei dem Eccles-Artikel.
Ja, das ist zur Zeit noch erforscht, wird es.
Bloß da, man kann es ja auch anders sehen, und da hat er sich so aufgeregt. Natürlich sieht das dann etwas schlimm aus gleich, ne? Wenn man den ganzen Überbau nicht kennt und was da alles noch dahinter steckt.
Ja, muss ich mir zeigen,
und, aber dass er dann einfach so vermutet, dass sie ja, ja, sie seien doch keine Tausendsassen und wollen vielleicht auch noch die Mathematik umändern oder sowas, nicht? Tja, ja, wenn er das nicht weiß, dann muss man auch sagen, ja kurz.
Ja, kommt, dass der gar nicht mitbekommt.
Nee,
das hat ja mit Mathematik überhaupt nichts zu tun.
Ja, ja.
Im Gegenteil, das sind logische Methoden, die gerade ein Biologe sehr schön verwenden könnte. Hm. Aber das lernen die ja so nicht.
Nee, das
jedenfalls von der Sorte nicht, denn das geht dann gegen irgendeine vorgefasste Meinung, da das gar keinen Zweck. Außerdem einfach zeitlich auch zu aufwendig.
Ja, ja.
Nö, Zeit hat er, der kann
ach, Zeit, ja, Zeit hat er, das macht er nicht. Nein, da soll er erstmal Mathematik lernen. Das, naja.
Nee, aber ich finde.
Übrig.
Ja.
Nicht? Und das heißt, damit ist die Gleichung linearisiert.
Ja.
Nicht? Wenn man das nun aber nicht macht oder bildet die Matrizenspur anders, dass die quadratischen Glieder bleiben,
ja,
dann hätte man ja auch ein elektromagnetisches Feld mit quadratischen Glieder. Das wollten wir aber hier nicht machen, weil die Physiker immer sagten, ja, wenn sie die Dirac-Gleichung, die zeitabhängige Dirac-Gleichung, ist die Sache gelaufen, deswegen habe ich das gemacht. Und unter uns gesagt, Herr Professor, ja, man muss ja so nicht alles reinschreiben, was ja. man sagt.
Das ist also unter fünftens Kompetenzbereich und Ausblick, glaube ich, da haben Sie geschrieben.
Aber es ist doch so, man muss nicht alles reinschreiben, was man weiß.
Nee, das ist
aber wenn Auerbach, dann, ich meine, Auerbach, der wird ja Gründe dafür haben, dass er vermutet, dass eine Kugelentladung so zustande kommen kann.
Ja.
Wenn diese Vermutung berechtigt ist, können wir sagen, in der Praxis gibt es sowas, also warum sollen wir das nicht mal probieren?
Ja. Na, das wäre was, ja.
Das kann man machen. Warum nicht jeder an Wasserleitung, weil ich da Schwierigkeiten mit dem Fälschermus an den Fingern habe.
Ja.
Wir sollten überhaupt nicht, dass man durchsteht, dass man
sieht,
wo man Literaturstellen anbringen kann.
Ja.
Ja, prima. Ich dachte schon,
der Professor Witt, den habe ich mal in Oskar Helin, ich wollte den Chef auch noch sprechen, zu seiner Meinung A zur Wiederherstellungstheorie, B zur Karzinomdiagnose. Ich habe auch dieses elektromagnetische Verfahren vorgeschlagen, was sehr viel Erfolg.
Aber das war nun auch nicht bloß durch Aufkommen der Materie, sondern das muss dann auch schon zum Zeit-Nullpunkt losgehen.
Ja, natürlich. Zunächst mal ist das latent da praktisch als so eine Idee, eine X5, X6 Idee, nicht, die sich nun realisiert, während die dazugehörige, weil ja der Antiraumzeit sich das Ganze umkehrt, würde die Kosmogonie der Materie, die Eschatologie der Antimaterie in der Antiraumzeit bedeuten. Das heißt, die verflüchtigt sich wieder in eine Idee, nicht wahr? Während die Idee in dieser Raumzeit, ich nenne sie DR4+, jetzt realisiert hat. Und dann wird es eigentlich so, dass man gar nicht annehmen kann, dass es Antimaterie zugleich in dieser Welt gibt. Es können im Mikrobereich Antipartikel auftreten.
Ja.
Wegen der Gültigkeit von Erhaltungsprinzip.
Ja.
Weil es gar nicht anders geht. Das ist möglich, aber wie gesagt, das ist dann immer ein Zustand, der sich nicht hält, noch gar nicht halten kann.
Ja, ja. Also nochmal, dass Sie meinen, wenn im R4+ dieses Hereinbrechen von Materie oder Energie losgeht, dann muss das nicht gleichzeitig in dem anderen Raum auch zu den Antiteilchen Bursts
nein,
kommen.
Nein, im Gegenteil, da wird jetzt was weggelöscht.
Ach,
da geht was weg, nicht? Mhm, das ist wie dieser um die Gabel gewickelte Spaghetti.
Ja, ja.
Also ich für den um die Gabel gewickelten Spaghetti das bezeichnet die Inkarnation des Ewigen in der Zeitlichkeit. Da fing unser Dekant an zu lachen. Und ich wollte nämlich nur wissen, ob ich den Begriff eschatologisch in diesem Zusammenhang benutzen kann.
Ja.
Und er sagte, ja, das unbedingt. Er sagte, so wollen wir das eigentlich auch sehen.
Ja.
Können aber nicht.
Ja. Ja. Wie geht denn überhaupt so ein Pfarrer mit Ihrer Vorstellung von Zeit konform und Zeit und Jenseits, wenn man das
so sagt. Die haben Schwierigkeit mit der Vorstellung, weil sie sich die Zeit so schlecht geometrisch vorstellen können.
Ja.
Aber wie gesagt, mit normalen Pfarrern braucht man da gar nicht drüber zu reden, die armen Kerle bringt man nur in Verwirrung.
Ja.
Aber wenn die höher stehen in dieser Hierarchie, dann wissen die auch mehr. Also da gehen die eigentlich recht gerne mit. Der Herr Steins, der sagte grundsätzlich, auf dieses Ding habe ich mein Leben lang gewartet. Denn es stinkt. Ich wollte wissen, was da eigentlich stinkt.
Ja.
Es stinkt nicht nur mir, sondern allen beiden Amtsbrüdern, dass wir oft manchmal gezwungen sind, auf der Kanzel etwas über einem Jenseits zu faseln, von dem wir überhaupt nichts wissen können.
Ja.
Und das ohne Erkenntnisinhalt lediglich aus pädagogischen Gründen.
Ja, ja.
Das ist eine Irreführung der Mitmenschen.
Ja.
Deswegen habe ich auf dieses Ding schon lange gewartet.
dann hat er mich um eine Kopie des Manuskriptes gebeten. Ich habe gesagt, kommen Sie ja nicht auf die Idee, das jetzt unter der Hand zu veröffentlichen.
Ja.
Denn da kriegen Sie Ärger mit dem Rechtsverlag. Mhm. Und sagt, nein, das will ich auch gar nicht. Mhm. Ich will es zur Diskussion stellen. Mhm. Fuhr er nach Rom. Und da hat er es mit Kardinälen diskutiert. Mhm. Und dann hat er mir gesagt, ich habe die Leute überschätzt. Ich sage, wieso denn das? Ja, sagt er. Man ist da mitgegangen. Ich habe beim Tee stundenlang mich bemüht, das anschaulich zu machen. Ich muss sagen, ich habe selber die Schrift 5, 6 Mal erst lesen müssen. Dann habe ich es begriffen.
Ja.
Und dann, ich meine, ein Mann, der sich auch in den alten Sprachen auskennt, für den ist eine Kleinigkeit, auch diese Begriffe sofort mitzukriegen. Mhm. Und er sagt, na, ich begriffen, da konnte ich drüber reden, dann habe ich das erklärt. Und da gingen die auch mit. Aber reproduzieren kann es ja keiner. Ja, ich habe dann geprüft, da festgestellt, ja, die sehen die Sache klar, aber können es nicht selbst wiederholen. Und ich finde das ein bisschen viel verlangt.
Naja, darunter muss man vielleicht ein paar Bilder
machen. Man aber gesagt, man hatte ihn direkt beauftragt, mir das zu sagen.
Ja.
Er sagte, die ganze Arbeit hätte einen unermesslichen Wert, den ich gar nicht absehen könnte als Außenstehender, für die aktive Seelsorge. Man könnte den Menschen, wenn sich das bewahrheitet, die Angst nehmen. Mhm. Aber man sagt, es ist für uns praktisch so lange wertlos für die Praxis. Solange man das nur mitkriegt, wenn man auf 20, 30 ganz verschiedenen Fachgebieten versierter Sachverständiger ist.
Ja.
Er sagte, das muss kommentiert werden. Mhm. Und das ist mir sehr eindringlich gesagt worden. Und ich habe ja durch Professor Walter gesehen, dass die recht haben. Mhm. Und deswegen hatte mich das so schockiert. Ich sagte, was verantworte ich jetzt eigentlich, wenn ich die Sache immer weiter rauszögere, weil ich erstmal mit physikalischen Grundlagen zu tun
habe. Ja.
Aber andererseits haben die Menschen schon so lange Angst vor dem Tod gehabt und die Angst, die haben sie sich zum Teil selber zuzuschreiben, nicht?
Ja, ja.
Ich meine, man hätte sich ja schon früher mit den Sachen beschäftigen können. Ja. Man hat das ja immer im Nebel des Glaubens lassen, obwohl man diese Dinge schon früher hätte erarbeiten können.
Na, ich weiß nicht, denn Sie haben ja diese vernünftige Basis, ich sage jetzt mal vernünftig.
Ja, dann war das früher nicht da, die hatten einfach nicht die Naturwissenschaft
der
Basis, das ist richtig.
Ja, und deswegen finde ich das auch ganz richtig, wie Sie es jetzt machen, das ist ganz sauber, dass Sie erstmal die Bücher absetzen, so, dass jeder, der dann sagt, ja, wer schreibt denn das, ja, muss man denn das glauben, dass Sie überhaupt erstmal eine Autorität sind.
Auf dem Gebiet. Ja, ich pflege überhaupt zu sagen, sowas muss man gar nicht glauben, sowas muss man lernen.
Zum Beispiel, ja. Ja, ja. Aber dann sehen die wenigstens erstmal, dass sie ja richtige Arbeit machen.
Die Bücher sind da. Man sich überhaupt darum kümmert.
Ja, und dann kann man sich aber besser darum kümmern. Wenn jemand
ich meine, dass ich die richtige Arbeit mache, das hat sich ja nur langsam jedenfalls unter Physikern schon mal
umgekehrt. Ja, ach nee, das ist nicht so. Nee,
ich meine, unter Physikern jetzt die Leute, die mit solchen Sachen befasst sind.
Ja.
Dass natürlich nicht irgendeiner das weiß, das ist klar.
Ja.
Aber zum Beispiel in der Partikelphysik ist das durchaus bekannt, da wartet man sogar
hinterher drauf. Ja, ja, aber ich meine jetzt rumgesprochen,
dass das
jetzt
ist ja
die Physik. Nicht nur, dass sie was machen, sondern das, wie es geht. Ne? Das muss ja erst das Buch dann zeigen.
Ja, dann warten wir ja nun hinterher
drauf.
Bei mir sagt der Dr. Schulz, mit dem ersten Band haben sie uns die Sache ungeheuer verleckert und hinterher nichts zu essen gegeben.
Ja, ja.
Ich sage, ja Mensch, das heißt ja deswegen erster Band, weil das Methodik ist.
Ja, ja.
Du warten doch ab, da kommt doch
was. Ja, ja.
Dann habe ich ihnen gesagt, wenn ich das Müller-Manuskript, nachdem ich ja nachher die Hauptkorrektur fahren sehen muss, wenn ich das sofort wieder kriege, dann können sie sich eine Abzüge machen.
Ja.
Das wollen sie auch. Ich habe auch recht gefragt, dachte ich, also Desi, da würde ich auch sagen, die sollen das machen.
Ja.
Dann wissen die vorher schon in etwa Bescheid. Mhm. Das sind natürlich jetzt, wie gesagt, Müllers ganze Randbemerkungen
drin. Naja.
Sechsponent, oh lala. Naja, das lockert ein bisschen
auf. Naja, aber ich finde das schon ganz richtig.
Oder, denn Sie haben Neues aus der Luftfabrik hat er immer auf der Rückseite geschrieben, dass die jetzt nicht die ganzen faulen Witze da auch noch drin haben. Ja, ja. Was sind denn das für Leute?
Ja, ja. Nein, aber es ist schon so ganz in Ordnung, denn Sie haben diese postmortale Zustände in diesem Buch ja darauf hingewiesen, auf Ihre Arbeit.
Ja, natürlich.
Und die muss ja dann auch irgendwo mal sein.
Nicht? Ja, das ist ja wie gesagt, ich würde meine mehr sagen, als ich, dass ich die Korrektur erfahren habe, kann ich nicht.
Ja, ja.
Übrigens können wir mal versuchen, bei Resch anzurufen.
Ja, das kann man machen.
Ob sie denn unabhängig davon, ob der jetzt die Druckmaschine benutzt, kann ich doch die Korrekturen weitermachen.
Hm.
Nicht? Denn dazu brauchen die ja nicht notwendigerweise die Druckmaschine.
Ja. Aber ja, gehen wir erstmal diese Sache doch
darauf an, auf diese Bauprinzipien und dass es eben tatsächlich möglich wird, auf diese einfachen Zahlen das Ganze zu reduzieren.
Mhm.
Ja? Tragend wird das Problem erst, wenn man eine Kosmogonie der Materie versucht. Wenn man also untersuchen will, warum die Materie in die Welt gekommen ist. Und ich pflege immer, also habe ich auch den Desi-Leuten gesagt, ich sage, im Grunde genommen sollte das die vornehmste Aufgabe der Physik überhaupt sein. Nicht? Naja, aber das können Sie ja vorläufig ja damit machen. Zusammen, ja. Deswegen habe ich mich an einer Seite der Teil der Arbeit auch sehr negativ zu diesen kosmogonischen Modellen geäußert.
Die es jetzt gibt, ja.
Ich sagte ja auch, dass man dazu bestimmt noch wesentlich mehr wissen muss.
Ja, ja.
Als einfach das Konzipieren eines Urknalls aufgrund einer an sich mehrdeutigen Interpretationsmöglichkeit eines spektroskopischen Phänomens.
Sie müssen doch praktisch dann eine Bedingung finden, die irgendwann mal gültig wird.
Und für die diese Flüsse. Bedingung wiederum zeigt mir, wie diese metronischen Funktionen beschaffen sein müssen, die gegen diese Limes-Relationen heute konvergieren.
Ja,
das ist
ja,
es, was das muss man wissen, das weiß man aber noch nicht.
Und
wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob mein Leben ausreicht, sowas zu machen.
Wie man da rankommt.
Zumal ich ja eigentlich was ganz anderes damit will.
Ja, ja. Und das ist ja das, was einem eigentlich auch Spaß macht, was man eigentlich wo man auch gerne weitermachen will.
Das ist nur ein Mittel zum Zweck und ich brauche das eben einfach für etwas völlig anderes.
Ja, ja.
Für das, was es gestern im Spiegel so runtergerissen wurde.
Ja, ja. Das sagte übrigens der Dr. Grüner auch am Telefon. Ja, mein Gott, der Herr Heim, ist das Buch noch nicht fertig? Ja Gott, ich weiß ja, das geht langsam, aber er hat doch was ganz anderes vor und das ist doch so viel interessanter. Der soll doch nicht so viel Arbeit da reinstecken.
Nee, das muss ich auch Basis haben. Jetzt fragt der Herr Grüner, wenn der Äpfel pflücken will.
Ja, ja.
Stellt da die Leiter eigentlich auf soliden Boden oder auf Morast?
Ja, ja.
Er kann auf Morast durch die Stelle, aber er wird schon sehen, was das passiert.
Nein, er meinte damit, irgendjemand oder wir alle sollten ihm helfen, sollten ihnen helfen, dass das rascher geht. Nicht das meinte er.
Ja,
nicht, dass sie so viel Arbeit.
Es war eben einfach die Verzögerung
selber machen
beim Verlachen, weil die A, mit den Maschinen nicht fertig wurden, die muss das erst lernen, B, war es gar nicht so leicht, diese Zeichenplatte zu kriegen.
Ja.
Und die war auch teuer.
Mhm.
Aber Frau von Bergmann hat dann mal in der Tasche gegriffen. Ihr Mann, der ist ein Freund von dem Grafen Lambsdorff, da muss man ein bisschen vorsehen. Aha. Muss nicht unbedingt wissen, dass ich ein Grüner bin.
Ja, ja.
Aber den habe ich ja kennengelernt, wieso die Fäden zusammenlaufen.
Ja.
Das ist ein Mensch, der macht Versicherungen im größten Stil.
Mhm.
Bei dem ist die gesamte US-Flotte versichert und zugleich die sowjetische Flotte. Und dann fällt denen natürlich nicht mehr Geld ausgeschoben.
Ja.
Ich komme gut mit dem alten Herrn zurecht, weil er Witze sammelt.
Ist das eine deutsche Versicherung? Nee, nicht eine US-Versicherung wahrscheinlich.
Ich weiß es nicht, das macht er da so, er managt das.
Ja, ja.
Ich habe da nicht nachgefragt,
aber
nun konnte ich ihm lauter gute neue Witze mitbringen.
Mhm.
Ach, da hat er sich gefreut. Er fragte mich dann auch mal, was ich dazu sage. Er sagte, Sie können doch auch logisch die Dinge gut durchschauen. Wie soll das mit der Wirtschaft weitergehen?
Ja.
Ich sehe einfach keinen Ausweg. Wir haben hier Dinge, die wir nicht zusammenbringen können.
Mhm.
Und mein Freund Lambsdorff, der ist da auch ziemlich ratlos. Ich habe ihm dann gesagt, wenn ich ganz offen meine Meinung sagen darf, dann könnte ich Ihnen schon sagen, was man da machen muss, zumindest in welcher Richtung die Sache laufen wird.
Ja.
Und da sagt er, bei ihm das loszulassen wäre nicht so sinnvoll, sondern ich vergesse ja doch wieder die Hälfte. Aber er fragte, ob er mich mit dem Grafen Lambsdorff mal zusammenbringen dürfte.
Mhm.
Ich sage, wenn der mitmachen will, gern.
Ja.
Nicht? Das muss natürlich intern sein, vor allem darf Lambsdorff nicht sofort sagen, das wird so und so gemacht.
Ja, ja. Ja.
Denn weil das
einiges
beschränkt an der Sache, der soll sich das bitte erst sehr, sehr genau überlegen, denn wenn der jetzt die Weiche falsch stellt, ich will da nicht dran schuld sein.
Ja, ja.
Ich will nur anregen.
Mhm. Also ich finde ja auch das, was Sie mal als Beispiel gesagt haben, sehr gut auch für die Wirtschaft anwendbar. Wo der Zug durch ein falsches Gleis jetzt in Abgrund fahren wird und alle
Wagen
fahren schon los, die Medizin.
Wir können es doch nicht mehr aufhalten.
Ja. Aber das kann man eigentlich auch ausdehnen, also zum Beispiel bei der Entwicklungshilfe. Man kann sagen, zum Beispiel, irgendeinen Staat rausnehmen und den mit den Leuten reden und sagen, ihr seid doch vernünftig. Bei euch wird es irgendwann mal zur Knappheit kommen.
Mhm.
Und weil es dazu kommen wird, einfach da schon mal vorsetzen. Braucht ihr eine Infrastruktur, zum Beispiel Verkehrswesen? Jetzt seid ihr aber nun so komisch, dass man alles
das nützt in die Zukunft schon
projiziert.
Denn sehen Sie mal, diese ganzen Gegenden tragen eine bestimmte Maximalzahl von Menschen und mehr nicht.
Ja.
Wenn wir jetzt ankommen, machen Infrastrukturen und so weiter, heißt das, dass diese Bevölkerung sich explosionsartig vermehren, aber zum Beispiel der afrikanische Boden trägt das ja gar nicht. Diese Infrastrukturen und all das, was wir jetzt schicken, bedeutet lediglich ein rasendes Anwachsen der Bevölkerung, die früher glücklich lebte, weil das keiner, und da hat es auch Jahrtausende funktioniert.
Ja, ja.
Und jetzt sorgen wir dafür, dass die anwachsen und hoffnungslos abhängig werden von den Industriestaaten.
Ja, ja.
Wenn jetzt aber mit den Industriestaaten was passiert, dann
gibt es nicht bei uns das große Sterben, sondern bei diesen armen Menschen.
Ja, ja.
Weil wir dafür gesorgt haben, eben mit Infrastruktur und mit dieser Art Entwicklungshilfe, dass sich zunächst mal die Bevölkerungsdichte in einem ungesunden Maß erhöht hat.
Ja, Indien aber scheint ja da eine Ausnahme zu bilden.
Die ganzen Jahrtausende und Jahrzehntausende ist das gut gegangen, weil die Bevölkerung sich immer auf demselben Stand gehalten hat. Jeder hatte sein Jagdrevier, das ging. In Indien wird es auch nicht so weitergehen.
Na, aber im Moment ist das eigentlich noch ganz gut im Griff. Das ist doch ein Armenhaus der Welt. Und trotzdem gibt es keine Revolten. Nicht? Und das offensichtlich durch die soziologische Struktur der Indien.
Ja, aber irgendwann kommt das. Und vor allem irgendwann wird der Hunger.
Anja.
Ich meine, solange die Industriestaaten Lebensmittelüberschüsse produzieren und die auch hinbringen können, ist es gut. Das bedeutet aber, dass immer mehr Menschen dorthin kommen und dass die Sache eigentlich immer kritischer wird.
Ja.
Vielleicht hilft man den Leuten durch die Entwicklungshilfe gar nicht so.
Naja.
Und schon gar nicht, wenn man ihre alte Kultur zerstört.
Also im Großen gesehen natürlich nicht. Ne.
Im Augenblick aber, ja. Wenn aber die Entwicklungshilfe darauf rausläuft, dass sich immer mehr die Bevölkerungsdichte erhöht, ist es eine ganz, ganz gefährliche Geschichte.
Ja, ja.
Und eigentlich ein völliges in Abhängigkeit bringen von an sich freien Menschen.
Ja. Ja, gut, was soll man machen, nicht? Die christliche Religion, die sagt, wir sollen den
ja, das und der Sozialismus sagt dasselbe. Und nun rivalisieren diese Kräfte und jeder Punkt einfacher kann. Und hinterher wird es das große Nasenbluten geben.
Der Kommunismus hat ja immer noch die Ausrede, es gibt ja auch noch die bösen Leute.
Und wusste genau, wenn ich jetzt auf die Ecke gehe, steht da eine weiße Bank.
Was, wie hieß das? Lügensteng?
In meiner Kinderfantasie war es der Lüdensteng.
Lüdensteng.
Es ist, hieß aber nicht so. Ja. Das war ein Amersfoors Grundstück des Klosters der Ehm.
Ja.
Und der Vater war das plötzlich da. Und ich habe da gestanden, also die Uniform, meine Privatartillerie über den Schultern, schwere Handgranaten im Koppel und den Stiefeln. Ich so, das passt überhaupt nicht zu der Situation. Und ich war da so, ich stand da, ich dachte, mein Gott, jetzt kommt die Bank, ich gehe um die Kurve, ja?
Ja, ja.
Da steht die weiße Bank.
Mhm,
und da stand auch die Baumgruppe, der Blick in die Landschaft und flaches Land. Und dann war wieder dieses Wort Lebensdenk da. Ich sag, ähnlich klingende Worte habe ich von den Holländern x-mal gehört.
Ja.
Nicht? Die meint was ganz anderes damit natürlich, nicht? Aber das hat mich so fremdartig berührt. Und da sagte allerdings Dr. Kleingecht, das ist überhaupt kein Déjà-vu-Effekt. Da versteht man was ganz anderes drunter.
Wieso?
Das ist plötzliche Gefühl, ich kenne die Gegend, bin schon da, aber
ja, hier, ja.
Die Gegend kannte ich ja wirklich. Ich habe sie x-mal gesehen, sogar ein holländisch klingendes Wort war. Als ich ein kleines Kind war, das war ich war damals so 3-4 Jahre alt, war plötzlich da. Und dann, 20 Jahre später, stehe ich in dieser Landschaft. Und da sagte sie, dass der Déjà-vu-Effekt hat damit aber ist damit eng verwandt. Man versteht darunter so irritierende Eindrücke, die aber gar nicht irritierend zu sein brauchen. Man weiß plötzlich, hier bist du schon mal gewesen.
Ja.
Oder das kennst du. Nicht? Aber auf diese ganzen, diesen ganzen Komplex wird hier ein ganz merkwürdiges Licht geworfen.
Ja, was war denn das andere nun? Meinen Sie, Sie hätten sich erinnert, dass Sie da schon mal gelebt hatten?
Ich weiß es nicht. Ich weiß bloß, dass ich die Landschaft kannte. Ich habe sie in einem Kindertraum mehrfach gesehen. Und in der Kinderfantasie war plötzlich dieses fremdartige Wort da, das mich die ganze Kindheit gespielt. Das Bild war da und plötzlich stehe ich genau auf dem gelben Kiesweg. Und ich wusste vorher, was kommt, wenn ich um die nächste Kurve gehe. Ich kannte den Bogen, den der Weg macht.
Ja.
Ich wusste, dass da die Bank steht. Ich wusste, da ist eine kleine Baumgruppe. Ich wusste, dass sie so vielleicht so Meter hohe Latschenkiefern. Ich wusste, dann schaut man da in so ein weites Land rein.
Nicht? Ja, ja.
Und das war eben der Lüdensteng, der war plötzlich real da. Nicht? Und auch die Umgebung der Bank, dass da war dann noch ein Papierkorb und so, das war alles dann der gelbe Kiesweg. Die richtige Steigung war da.
Ja,
nicht?
Ja.
Und auch die richtige Uhrzeit, das war in den frühen Morgenstunden, im ersten Dämmer. Nicht?
Ja.
Und dann, ich war das so berührt von der Seite, wie ist sowas bloß möglich?
Aber richtigen Déjà-vu-Effekt haben Sie dann nicht?
Ich kenne das auch, das ist mir schon oft passiert, dass ich zum Beispiel wusste, hier warst du doch schon mal, ich war doch nicht da.
Ja, nicht ja. etwa, dass man da Bilder schon mal gesehen hätte, nein, so
unscheinbare
Sachen, Situationen, ja. das ist vertraut, ja, jetzt kommt das und das und tatsächlich kommt es dann auch.
Ja, ja.
Das kenne ich auch. Nicht? Mhm. Ich würde sagen, das eine ist mit dem anderen, steht mit dem anderen in Zusammenhang.
Nicht? Ja, ja, ja.
Während Frau Kleinkirch sagte, dass dieses traumartige Erleben in der Kindheit und die Realität hinterher, mhm. ich sagte, das kann überhaupt keine irritierende, kein irritierender Sinneseindruck sein. Weil das ja vielfach und Jahre vorher, das Moment, also 16 Jahre vorher, zeitlich vorweggenommen ist.
Ja, 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 ja. ja
das
ja.
ist ja was
ja, ja, das anderes. Ist was anderes, das stimmt, ja.
Ich sagte, das ist sowas gar nicht.
Ja, ja.
Diese Unsicherheit fallen hier weg. Aber sie sagte auch, es hat wenig Sinn, mit gewissen Leuten darüber zu reden. Das sind Erfahrungen, die jeder Mensch für sich alleine machen muss.
Ja.
Ich sagte, das bringt nichts, da andere von überzeugen zu wollen. Entweder schweigt man oder...
Aber
man
was passiert da denn eigentlich? Da ist da diese Gedächtnisstruktur, die gelöscht
irgendwas
war.
Irgendwas wird da abgerufen, was
normalerweise gelöscht
ja, das ist eingeschrieben. Es ist nicht gelöscht, das ist vorhanden, aber nicht ja. abrufbar. Und aus irgendwelchen Gründen ist da mal was nicht ganz dicht. Wie das überhaupt bei mir als Kind seltsam war, denn ich habe eine ganze Reihe so seltsamer Eindrücke gehabt als Kind. Ob das nun diese Sache war, ob das die Geschichte mit dem Aris war.
Was war das denn, Ach, Aris?
Das war ein großes Schiff, ein schwarzes großes Schiff mit so einem hohen Bug.
Ja.
Und das so ein Schiff sah ich in der Zeitung. Ich konnte nicht lesen. Ich sagte, Papa, das ist Aris.
Ja.
Wieso, was das heißt, Aris? Ja, das ist Aris, ich weiß das nicht, aber das ist Aris. Und dann habe ich mir das Bild ausgeschnitten und habe es an die Wand geklebt, mit einem gigantischen Aufwand an Leim.
Ja.
Und mein Vater, der hat das nachher nicht abgekriegt. Das war Aris, und warum, ich weiß es nicht. Oder die Sache, das war ein Traum, den hatte ich 1928, 29 im Winter, mit dem großen Meister, sag so eigenartig. Zwar, ich weiß ja, wie Ihnen das mal erzählt
hat. Nein, das glaube ich nicht.
Und zwar, ich hatte so ein Kinderbettchen, wir sind mit so Gitter vor, dass man
ja,
da
ja.
rauskrabbelt, stand am Fenster und schräg gegenüber stand in Mahagoni furniert ein Schrank und Vertiko, wie man früher hatte. Ich guckte auf diese Holzmusterung, das sah so rötlich aus, sah wie eine Höhle aus. So war wohl mal ein Ast oder so. Darüber dusselte ich ein, ich sollte ja schlafen.
Ja.
Und ich träumte, ich stehe vor dem Schrank und laufe in dieses Bild rein und bin in dem Bild. Es roch nach frischem Holz, eine riesige Holzhöhle aus rötlichem Holz, finster. Und ich stoppelte dann nun durch über so dicke Wulste aus Holz und komme in einen finsteren Raum, wo eine kleine Lampe brannte. Da waren eine ganze Menge Kinder drin, wie ich auch. Kleine Kerle, die krabbelten da rum, spielten, kriegen, quiekten. Und ein Erwachsener war da. Er hat gesagt, dass ihr nicht so viel Krach macht, ihr müsst hier gleich wieder raus. Vor allem, dann ist der große Meister, da dürft ihr nicht rein.
Ja.
Das ist verboten. Und nun machte mir das auch als Kind schon keinen Spaß, diesen Radau zu machen und mit den Kindern da rumzutoben. Und dann schlich ich mich da so leise rum und ich saß da erst drauf wie auf so einer großen Bank aus so Wurzelholz.
Ja.
Und dann schlich ich mich rum und durch so einen Störspalt fiel Licht. Und ich stellte fest, dass diese verbotene Tür nicht ganz zu war. Und schwupps war ich drin und zog sie hinter mir vorsichtig, so es keiner merkt. Und das war ein großer Tisch und so ein erwachsener Mann saß da mit hochgekrempelten Ärmeln. Ich habe doch dieses schmales, so dicke blonde Haarmähne in Erinnerung. Etwas wuschelige Haare. Und ich stand da und der war über den Tisch gebeugt und arbeitete an irgendetwas. Und ich zupfte ihn so, und er guckte auf mich runter und sah so freundlich aus. Und dann machte ich so Klimmzüge, wie ich es als Kind immer gemacht habe, wenn ich einmal so einen Fuß klettern wollte.
Ja, ja.
Und man ging ja nicht mal bis an der Tischplatte, und dann stemmte ich mich auch, krabbelte auf den Schoß, weil ich da arm um mich und guckte auf den Tisch, und da lag ein großer Bogen Papier, und viele, viele ganz seltsame Zeichen waren da drauf. Und er hat auch diese seltsamen Zeichen beschrieben. Das sah ganz fremd aus. Und dann fragte ich, was ist denn das? Bist du der Meister, wo wir nicht hin sollen? Ja, was ist denn das? Dann habe ich gesagt, ich gestreichelt, ich sagte, guck, Bübi, das ist der Plan der ganzen Welt. Mhm. So ist die Welt gebaut und alles, was passiert, ist auf diesem Plan schon zu sehen, der es richtig lesen kann. So, jetzt spielt wieder, ich habe keine Zeit mehr.
Und das haben Sie so verstanden danach?
So habe ich es verstanden, ja. Und dann sagt er, jetzt spiel wieder. Ich, wie es alle Erwachsenen machten, wenn man unerwünscht war, dann sagt er, komm, spiel.
Ja.
Und dann dachte ich, naja, nun muss ich bloß sehen, dass ich unbemerkt hier wieder rauskomme. Muss ja keiner wissen.
Ja.
Und dann wutschte ich wieder zur Tür raus und war sehr stolz. Sehr stolz. Und ging durch die Wurzel und dann wurde ich wach, lag in meinem Kinderbettchen. Dieses Vertigo hatte für mich eine ganz besondere magische Bedeutung.
Ja.
Ich habe wissen, wie ich aus Potsdam weg musste, in meinem Zimmer stehen gehabt, nachher in Potsdam.
Das ist ja ein Witz, ne?
Das ist eine besondere Bedeutung, dieser Muster.
Ja. Und da haben Sie also das ganze Erleben auch immer mitgebracht, mitgenommen. Also
das war auch
von so Ihrem Traum ins Bewusstsein.
Und das weiß ich, da erinnert sich meine Mutter sogar jetzt noch dran. Ja, das war ein ganz lebhafter Traum. Und das, da erinnert sich mein Mutter, jetzt das muss so 1928 gewesen sein. Ich sollte, war im Sommer, ich sollte schlafen, was natürlich wieder nicht klappte. Und gucke zum Fenster raus, ich so in diesem Kinderbettchen lag, im selben. Und ich sah so aus wie so in dem blauen, im Blau des Himmels, ganz hoch oben, wie so ein ganz kleines Ding ist, so wie so eine kleine Insel und darüber noch so ein Ding und noch eins. So drei solche Dinger in so einem eigenartigen orangefarbenen Farbe.
Ja.
Ich guckte weg, guckte wieder hin, machte die Augen zu, auf. Wenn ich die Augen zu machte, war es weg, machte ich so auf, war es da. Guckte ich weg, war es weg, guckte ich hin, war es wieder da. Und dann wusste ich auf einmal, obwohl ich das Wort nicht kannte, ich wusste, das ist Krieg. Ich wusste auch nicht, was das war, ich wusste, das ist was ganz Schreckliches. Krieg hieß es immer. Und dann war die Stink weg.
Ja.
Und daraufhin gab es ein fürchterliches Gebrüll, von mir nämlich. Und ich wollte aus dem Bett raus und bin auch dann einfach so rübergeklettert, bin rausgerannt und meine Mutter war draußen auf dem Grundstück in Schlachtensee für Kinderwagen meiner Schwester hin und her.
Ja.
Und ich bin auf sie zu und sage, Mama, bin bange, was ist Krieg?
Ja.
Und meine Mutter war ganz verblüfft und sagte, Bübi, das ist was ganz Furchtbares.
Ja.
Das erkläre ich dir später mal. Und damit habe ich mich zufrieden gegeben. Aber meine Mutter hat sich kürzlich noch daran erinnert.
Tatsächlich.
Ja. Dachte ich, Junge, ich weiß auch nicht, was damit er los war. Ich sage doch, das war ganz entsetzlich für mich.
Ja.
Ich sah dieses Orangding da am Himmel und wusste Krieg.
Wie sah das Orangding aus? Sie sagten ja schon mal, das war so mehrere Sachen übereinander geschachtelt.
Ja, wieso so drei solche Bögen? Unregelmäßig und dazwischen nichts. Ja, himmelsblau. Drei so orangefarbene Linien, die so übereinander waren, wie so drei Bögen. Nicht? Und weiter sah ich da nichts. Aber das Schreckliche war, dieser Begriff Krieg war da, ich wusste, das ist was ganz, ganz Entsetzliches. Und dann ging dieses Gebrüll natürlich los und meine Mutter hatte gar keine gute Zeit. Und auch an diese andere Sache erinnert sich auch heute noch recht gut. Diese Sache mit dem Maschkohol.
Das war dieser komische Elefant.
Mit der langen Nase und das habe ich mir sogar auf Pappe gezeichnet und mit Buntstift rosa angeschmalt und ausgeschnitten. Dann sah dieses merkwürdige Ding mit den Fadenkamm und der langen Nase, das hatte ich nun richtig allzufassen in der Hand. So ganz großen blauen Telleraugen.
Wie war das? Also blaue Telleraugen, dann Hadenkamm?
Dann ganz rosa, ein dicker rosa Kopf auf einem dicken rosa Bauch.
Ja.
Und so rosa Elefantenbeinchen, rosa abstehende elefantenartige.
Elefantennase auch? Oder?
Und eine ganz lange rosa Nase und von der Spitze der Nase bis zum kahlen rosa Hinterkopf wie so ein Hadenkamm. Auch rosa. Und das war da, ich wusste, das heißt Maschkohl. Und da hat noch die Frau Bote gesagt, der Junge hat das zweite Gesicht. Da wurde ich ganz ehrfürchtig angeschaut.
Dieses Maschkohol hatten wir ja neulich mal erfahren, dass das ein Dämon oder
das ist der Regengott.
Australien.
Für mich war das Maschkohol was ganz anderes. Das war gar kein Regengott. Und so für mich, sondern das Ding hatte ich jetzt in der Hand und das wohnte hinten im ganz Dunklen, wo dieses ganz Dunkel war auf dem Flur, wo er zu Ende war. Da hatte ich es aufgestellt.
Ach, ich habe ja auch mal vor dunklen Fluren.
Nein, das war auf so der, das wohnte dort. Und das Maschkohol war mein Freund.
Ach, das war
und das habe ich dann dorthin gestellt. Das durfte auch, da gab Gebrüll, wenn das weggeräumt wurde. Das war mein Maschkohol. Denn wenn auch immer was passierte, wenn zum Beispiel Geschirr kaputt geworfen wurde, wenn Zucker fehlte, das war ich nie, das war immer das Maschkohol. Das war sehr schön, das Maschkohol war alles. Und das ging dann auch meistens durch, weil man sich auf keine langen Diskussionen einlassen wollte und weil man diese Katastrophen kannte, die das immer gab.
Ja, ja.
Und mit diesem dunklen Flur habe ich dann dieses komische, dieses eklig seltsame und eigentlich ganz hübsche Ding gesehen, was da über den Flur schwebte. Eine junge Frau, die sehr hübsch aussah.
Ja.
Und ich da entsetzlich bange geworden bin.
Das war in Potsdam dann?
Nein, das war in Berlin, in der Frankfurter Straße. Das Haus ist total vernichtet worden durch einen Bombenbeutel.
Ja, ja.
Später. Diese ägyptische Frau, sie sah ägyptisch aus und blasses Gesicht, auffallend blass, sehr gut geformt. Ich kannte niemanden, der so aussah.
Ja.
Und dann die Augen geschlossen und dann sah ganz lange blauschwarze Augenwimpern, feines Gesicht und erschreckend dünn.
Ja.
Trug so eine Kordel um den Körper, was zum Entspannen. Und nackte Füße, die aber den Boden gar nicht berührten. Sie hatte so ganz schlanke, langfingerige, feine Hände.
Machte sie Schrittbewegung oder gar nicht?
Nein, gar nicht. Die schwebte mit ausgestreckten Händen, wie zum somnambulen Zustand, langsam über den Flur, der schwach beleuchtet war. Und hatte ist wie so eine Toga umgehängt, weil die sah so ganz vergilbt, vergammelt aus, mit so großen roten Flecken wie Blut. Und eine solche Tüte hatte sie auf dem Kopf, wie man es bei der Nofretete sieht,
mit
demselben vergammelten Zeug. Und man sah dann aber dichte blauschwarze Locken davor kommen. Und das hatte mich gar nicht gestört, warum soll die Tante da nicht sein? Die wollte vielleicht mit mir spielen.
Wie alt waren sie? Da waren sie auch drei, oder?
Da war ich, da war ich fünf. Das muss im Winter 30, 31 gewesen sein, sagte mir meine Mutter kürzlich.
Ja, ja.
Wir hatten auch Gäste. Aber was so, ich meine, ich hätte da gar nichts bei gehabt, wenn ich sich jetzt umgedreht hätte, hätte gewinkt.
Ja.
Dann wäre das irgendeine Tante gewesen, die hübsch aussieht, mit mir spielen will.
Ja.
Aber die nahm vor sich Notiz. Sie schien zu schlafen und lief in die gegenüberliegende Wand und verschwand. Und das war mir zu viel.
Ja.
Da habe ich furchtbar gebrüllt, bin in das schwarze Zimmer gelaufen, wo der Besuch war, mein Kopf bei meiner Mutter direkt in den Schoß gekuschelt, habe bloß immer geschrien, bin bange.
Ja.
Meine Mutter sagte mir kürzlich noch, ich habe das eigentlich nicht ernst genommen. Ich dachte, das ist so eine Kinderfantasie.
Ja,
Das war wirklich so. Und, dann, und das Schockierendste, was dann kam, das gab ich erst 5 Jahre später. Ich war 10 Jahre alt, wir waren im Pergamon-Museum. Da habe ich nur einen riesen Krach mit einem alten Herrn gekriegt, ich hatte Hunger und hatte mich auf so einen Stein gesetzt und mein Malzbrot rausgeholt. Das war ausgerechnet der Opferaltar von Pergamon.
So.
Und da hat Krach gegeben. Ach, da hat der mich weggegangen, ich wusste ja nicht, warum ich mein Brot gegessen soll.
Ja.
Und nur so eine Baskenmütze auf.
Ja, ja.
Kam bei uns in den Keller in die ägyptische Abteilung. Da fand ich zum Beispiel zu meinem größten Freude eine Tafel. Und der Text war übersetzt. Und guck an, das war eine Strafarbeit von einem ägyptischen Schuljungen.
So.
Die war um Jahrtausende alt. Das hat mich gefreut, ja, guck an, das haben die also auch schon mitgemacht. Und dann kamen wir in diese Gräberabteilung, diese Mumienabteilung. Das fand ich hochinteressant. Das war nur was zu sehen auf neu. Und dann waren wir an einem Glaskasten und da war eine Mumie ausgewickelt, dass man das mal sieht.
Ja.
Und zwar stand dabei, das war eine Tochter, eine Pharaonentochter von irgendeinem der Ramses.
Ja.
Pharaonen. Und war irgendein Fräulein Ramses.
Ja.
Und zwar, sie soll, als 18-Jährige ist die umgekommen. Aber das, was da übrig war, das sah eigentlich gar nicht so sehr appetitlich aus.
Ja.
Und dann konnte man sehen, wie die bestattet hatten, wie da so ein Sarkophag im anderen saß. Und auf dem Holzsarg zum Schluss, der sehr gut erhalten war, da hatten die ja in Lebensgröße das Bild des Verstorbenen in natürlichen Farben gemalt.
Ja.
Und jetzt sehe ich dieses Bild und habe einen solchen Schock gekriegt, weil ich nicht mehr ansprechbar. Ich habe zwar nicht gebrüllt, mit 10 Jahren brüllt man nicht mehr. Nicht? Aber ich guckte mir dieses Bild an, der Mund ging auf und zu. Da war das genau dieses Bild des Mädchens, was ich da gesehen hatte vorher.
Ach.
5 Jahre vorher, was mich da so bange gemacht hat.
Ja,
genau das Gesicht.
Wie weit war denn das Museum nun entfernt? Von der Wohnung.
Ach, das ist nicht so weit weg davon.
Ach so.
Wo es war denn das? Das war da, weiß es jetzt DDR, die große Frankfurter Allee, das ist jetzt die Rue de Blamage, diese, wo die Arbeiter da streiken.
Ja.
Pergamon, das ist gar nicht so weit weg. Und dann ist genau das Gesicht.
Da waren Sie nicht vorher im Museum gewesen?
Nein. Ich bin überhaupt in keinem Museum vorher gewesen.
Und im Katalog vorher gesehen?
Nein, das Kind auch nicht. Dann kann ich die ich habe die doch bewusst, und das war ja auch kein Traum, ich habe die doch voll bewusst über den Flur laufen sehen.
Ja, ja.
Und die Füße, jetzt in Sandalen.
Ja.
Dann die schlanken, auffällig hübschen Finger. Nicht? Dieses zarte, feine Gesicht. gescheite Gesicht. Mhm. Jetzt allerdings die Augen nicht geschlossen, sondern ganz große, schwarze, mandelförmige Augen, wie die Leute dort haben.
Ja.
Und dann so betont noch durch so Wimpern oder so Lidschatten, das hat die Ägypterin ja gern benutzt. Und dann wieder diese starke...
Wie lange ist denn das gewesen auf dem Flur?
Also, das ging ziemlich langsam, aber gut, ja. So schnell kommt man, wenn man langsam schwebt über den Flur.
Weiß man nicht, wie groß ist er gewesen, der Flur?
Ja, vielleicht, kann ich schlecht schätzen, aber ich schätze so 2-3 Meter breit. Ja. Mhm. Naja, also sagen wir mal, vielleicht 5-6 Sekunden war das sicher. Mhm. Vielleicht sogar 10 Sekunden.
Na, das ist viel. 10 Sekunden ist ja sehr viel.
Weil ich dabei also, stand, dabei ich
glotzte, das abzählt, ja.
Riss das Maul auf, ja. Und wusste nicht, was ich sagen sollte. Und ich wartete immer, dass die nun endlich mal sich zu mir hinwendet, wie es die Erwachsenen auch immer tun. Die läuft in der Mauer rein und da hat es geknallt.
Ne? Ja, ja.
Und dann, und jetzt das Bild, genau dasselbe Bild wieder.
Mhm. Mhm.
Und das hatte mich so schockiert und des Nachts war mir so gar nicht gut.
Tja.
Und ich konnte nicht schlafen, denn war immer wieder auch so in der Fantasie, dieses hübsche Mädchen. Gesicht vor mir, mit diesen dichten blau-schwarzen Locken. Und ich so, was hat das bloß zu bedeuten? Wieso ist das Bild auf diesem Sarg und wieso? Nicht? Also das verstand das eigentlich. Und das, die Kleidung, die diese junge Dame trug auf dem Bild, war sehr prunkvoll. Ein weißer Umhang.
Mhm.
Da konnte ich mir vorstellen, naja, wenn der nun 6000 Jahre alt ist, dann ist er vergammelt. Nicht? Dann diese Kordel konnte ich nicht sehen.
Und diese Mütze oder diese
Kopfbedeckung war das auch nicht. Dann die hatte offene Haare.
Ja.
Aber das war irgendwie so merkwürdig. Ich hatte früher schon ein paar Mal solche eigentümlichen Bekanntschaften gemacht und erst später ging mir eigentlich auf, wie das zusammenhängen kann.
Wie denn?
Die Hintergründe, dass eben tatsächlich solche Vorgänge vorkommen und so.
Nicht. Ah ja, aber Sie haben nicht. Das ist noch offen, nicht? Also jedenfalls wissen Sie, wieso das? Denn das sieht ja fast so aus.